Gehirnmetastasen stellen eine dramatische Eskalation für Krebs der Patienten dar. Doch neue Forschungsergebnisse und Therapien bieten Hoffnung. Im Gespräch mit Professor Dr. Matthias Preußer beleuchten wir heute die neuesten Fortschritte in der Diagnose und Behandlung dieser schweren Komplikation.
Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Wenn sich Krebs im Körper ausbreitet und das Gehirn erreicht, verändert sich für viele Betroffene alles. Gehirnmetastasen, das sind schwerwiegende Folgen fortgeschrittener Tumorerkrankungen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, in den nächsten Minuten. Für Patienten bedeutet diese Diagnose nicht nur eine Verschlimmerung ihrer Erkrankung, sondern eben oft auch eine erhebliche neurologische Beschwerden. Die Forschung macht Fortschritte, neue Diagnosemethoden, gezieltere Therapien und ein besseres Verständnis der Erkrankung geben, wie gesagt, Anlass zur Hoffnung. Und ich freue mich daher, heute mit Dr. Matthias Preußer zu sprechen. Er ist Professor für internistische Onkologie an der MedUni Wien und forscht schon seit vielen, vielen Jahren an diesem Thema. Hallo.
Hallo.
Gemeinsam werfen wir, wie gesagt, einen Blick hinter die Kulissen der Onkologie oder lüften den Vorhang ein wenig und klären vielleicht auch ein bisschen, wie man Hirnmetastasen erkennt, behandelt und ja, insgesamt künftig besser verstehen kann. Fangen wir vielleicht allgemein an. Warum bilden sich bei Krebsarten, bei Krebserkrankungen Metastasen und wie erreichen die das Gehirn überhaupt?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der sich die Forschung schon seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzt, wo wir auch immer besser lernen, wie es denn überhaupt zur Metastasierung ins Gehirn kommt. Die Tumorzellen lösen sich von den Primärtumoren ab. Die können ganz an unterschiedlichen Orten im Körper liegen. Meistens sind das Brustkrebs oder Lungenkrebs oder auch Melanome, also schwarze Hautkrebs, die ein besonderes Risiko tragen, sich ins Gehirn abzusetzen. Und die Tumorzellen lösen sich aus dem sogenannten Primärtumor ab und wandern auf dem Blutweg ins Gehirn hinein und fühlen sich dort besonders wohl anscheinend und setzen sich dort ab und fangen dort an zu wachsen. Manchmal kann das sogar mit einer Latenz von mehreren Jahren passieren zwischen eben diesem Einwandern und dem Auswachsen vor Ort. Und durch Forschungsarbeiten versteht man immer besser, wie es dazu kommt. Da sind unterschiedliche Signalwege, unterschiedliche Moleküle dran beteiligt, die eben dazu beitragen, dass sich die Tumorzellen bestimmter Krebsarten im Gehirn besonders wohlfühlen.
Genau, und Sie haben ja einige dieser Krebsarten schon genannt. Warum gerade bei diesen, weiß man das?
Also speziell geht es da um das Lungenkarzinom, sowohl das nicht kleinzellige Lungenkarzinom als auch das kleinzellige Lungenkarzinom. Es geht um den Brustkrebs und dort auch wieder nicht jede Brustkrebsart, sondern das vor allem das sogenannte HER2-positive Mammakarzinom und das sogenannte triple-negative Mammakarzinom und eben das Melanom. Das sind so die häufigsten. Warum diese Krebsarten und besonders gerne im Gehirn sich absiedeln und warum andere nicht, zum Beispiel das Prostatakarzinom ist ja auch eine häufige Krebsart, eigentlich sehr, sehr selten, ist letztlich nicht ganz verstanden. Man sieht aber, dass bestimmte Signalkaskaden, nennen wir das, bestimmte Moleküle, die Krebszellen am Wachsen und ihr Wachstum verstärken, auch beeinflussen, wie mobil sie sind, wie gut sie sich ablösen können vom Primärtumor, unterschiedlich ausgeprägt sind und zwischen diesen Krebsarten. Und je besser man das versteht, desto besser kann man dann eben auch Medikamente entwickeln, die diese Metastasierung ins Hirn unterbinden. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir momentan noch nicht gut genug verstehen, um hier sehr effektiv zu sein, was die Risikominimierung betrifft. So momentan sind wir eher auf dem Stand, dass wir Metastasen, die sich gebildet haben, besser erkennen können und dann auch zielgerichtet therapieren können.
Wenn man jetzt an Patienten denkt, die man aus dem eigenen Umfeld, wie schaut die durchschnittliche Prognose für Patienten mit Hirnmetastasen aus?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Tumorart, aber bewegt sich im Rahmen von wenigen Monaten bis wenigen Jahren von den mittleren Überlebensraten her.
Bei der Behandlung von Hirnmetastasen im Vergleich zu anderen Organen, gibt es da spezielle Herausforderungen?
Ja, Hirnmetastasen gelten als besondere Herausforderung. Einerseits natürlich wegen der Schwere der Symptomatik, die auftreten kann. Das Gehirn ist ja ein sehr zentrales Organ und an sehr, sehr vielen, sehr wesentlichen Funktionen beteiligt. Aber auch durch die sogenannte Bluthirnschranke. Die Bluthirnschranke schützt das Gehirn vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Infektionen oder auch Chemikalien, Medikamenten, die eben sehr schwer ins Gehirn hineinkommen, ist ja auch sinnvoll. Wenn aber eine Erkrankung im Gehirn vorliegt, die man gerne mit Medikamenten behandeln möchte, dann ist die Bluthirnschranke eine Limitation, eine Schwierigkeit, die man erstmal überkommen muss. Also insofern ja, Hirnmetastasen sind aus unterschiedlichen Gründen eine ganz besondere Herausforderung.
Kommen wir zur Diagnose. Welche Verfahren benutzt man da derzeit standardmäßig, um Metastasen im Hirn zu erkennen?
Das ist die Magnetresonanztomographie, also eine bildgebende Methode, mit der man das Gehirn sehr, sehr gut darstellen kann. Und das ist die Standardmethode, um Hirnmetastasen darzustellen und aufzufinden und auch Verlauf zu kontrollieren unter Therapie. Das Problem ist, dass die MRT, also Magnetresonanztomographie, nicht alle Aspekte, die wichtig sind, gut darstellen können. Man kann mit der MRT sehr gut die Anatomie darstellen, also wo sind die Hirnmetastasen, wie groß sind sie, aber man kann nichts über die Aktivität aussagen, also sprich, wie aktiv sind die Tumorzellen. Und es gibt auch einige Phänomene, bei denen tut man sich mit der MRT schwer, die zu unterscheiden, ob es sich um eine Tumorweiterentwicklung handelt oder ob es sich um Folgen einer Therapie handelt. Und das kann manchmal Schwierigkeiten bei der Therapieplanung machen.
Jetzt gibt es ja eine neue Methode, die Aminosäuren PET, die zur Erkennung und Überwachung eingesetzt werden kann. Welche Vorteile bietet diese?
So neu ist die Methode gar nicht. Also Aminosäure PET gibt es schon Jahre, bis eigentlich sogar Jahrzehnte. Und das ist eine Methode, bei der radioaktiv markierte Stoffe, Eiweißstoffe, Aminosäuren verwendet werden. Die werden intravenös gespritzt und reichern sich dann an in Tumorzellen, die metabolisch aktiv sind. Das heißt, und diese Aktivität kann man dann darstellen mit speziellen Kameras, die diese geringe Radioaktivität aufzeichnen können. Und das kann man dann gut überlagern, auch mit Computertomographie oder MRT-Bildern, und kann somit nicht nur sehen, wo sind die Tumorzellen, sondern auch, wie aktiv sind diese. Und das kann einem sehr, sehr weiterhelfen, was einerseits das Auffinden von Tumorzellen betrifft, aber andererseits auch zur Verlaufskontrolle und Kontrolle unter Therapie und möglicherweise auch, um Therapien aktiv zu machen.
Jetzt haben Sie ja gemeinsam mit österreichischen und deutschen Kollegen Kriterien erstellt für diese Methode, für diese Aminosäuren-PET, Positronen-Emissionstomographie. Warum sind solche Kriterien wichtig für die Klinik?
Es ist wichtig, dass man ganz klare Kriterien hat, die einem helfen, klare Aussagen zu treffen, wie die Bilder, die man eben generiert mit dieser PET-Untersuchung, zu interpretieren sind. So dass man mit einer großen Sicherheit sagen kann, ist das jetzt ein Schrumpfen dieses Tumors, ist es ein Wachstum des Tumors oder ist es eine gleichbleibende Situation? Und damit man hier, wenn man diese Untersuchung in unterschiedlichen Zentren durchführt, diese Untersuchung von unterschiedlichen Ärzten oder Ärztinnen analysiert wird oder auch von unterschiedlichen Maschinen durchgeführt wird, dass man hier immer vom Gleichen spricht, dafür ist es wichtig, solche Kriterien zu haben.
Kann man diese Leitlinien auch für primäre Hirntumoren einsetzen?
Ja, kann man. Und das haben wir auch schon ausgearbeitet und vor einem Jahr publiziert in Lancet Oncology damals. Und wir haben das eigentlich primär mal für die sogenannten primären Hirntumoren ausgearbeitet vor einem Jahr, für die Gliome. Und jetzt haben wir diese Kriterien ausgeweitet auf Hirnmetastasen.
Kommen wir zu einem Punkt, das hätte ich vielleicht gleich am Anfang fragen können. Was unterscheidet eigentlich grundsätzlich einen primären Hirntumor von einer Metastase?
Ein primärer Hirntumor ist ein Tumor, der aus dem Gehirn selber entsteht, aus den Zellen des Gehirns, also hauptsächlich aus den sogenannten Gliazellen. Das sind Stützzellen des Gehirns. Und Hirnmetastasen sind solche Tumoren, die eben von außen einwachsen oder von anderen Organen kommen. Die Unterschiede sind beträchtlich, weil die Therapiemöglichkeiten auch ganz unterschiedlich sind. Momentan ist es so, dass hauptsächlich Strahlentherapie und Operation und teilweise Medikamente eingesetzt werden. Und bei den Hirnmetastasen machen wir hier größere Fortschritte, was neuartige Therapieformen mit neuen Therapien, wie zum Beispiel Immuntherapien oder zielgerichteten Therapien betrifft.
Und gibt es da auch Fälle, in denen solche modernen Therapien Metastasen im Hirn auch schon heilen können?
In der Onkologie, vor allem wenn es um metastasierte Krebserkrankungen geht, ist man noch sehr vorsichtig mit der Anwendung des Wortes Heilung, gerade speziell bei so fortgeschrittenen Erkrankungsstadien, wie wenn Hirnmetastasen vorliegen. Also eher nein. Was uns gelingt, ist Hirnmetastasen zu schrumpfen zunehmend mit unterschiedlichen Therapieverfahren, unter anderem eben auch neuen Medikamenten, und die Erkrankung länger als früher unter Kontrolle zu halten. Aber in dieser sehr fortgeschrittenen Situation kann man noch nicht wirklich von Heilung sprechen.
Mhm. Welche Symptome, das haben wir auch noch nicht gefragt, welche neurologischen Symptome treten auf, wenn sich Metastasen im Hirn entwickeln?
Mhm. Die Symptome können sehr, sehr unterschiedlich sein und richten sich danach, wo denn die Metastasen sind und wie groß diese sind. Oft ist es so, dass nicht eine einzelne Hirnmetastase vorliegt, sondern mehrere, manchmal sogar viele. Das können 20, 30, 40, 50 Metastasen sogar sein. Und je nachdem, wo eben die Lage ist, auf welches Zentrum diese Metastasen draufdrücken, sozusagen, erklären sich die Symptome. Das können einfach nur Kopfschmerzen sein. Manche Hirnmetastasen machen auch wenig Symptome. Das können aber auch epileptische Anfälle sein. Das können Persönlichkeitsveränderungen sein, das können Lähmungen sein. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
Warum frage ich das? Sie haben in einer anderen Forschungsarbeit gezeigt, dass solche neurologischen Symptome, solche Beschwerden mit der Überlebenswahrscheinlichkeit zusammenhängen. Wie ist das zu verstehen?
Ja, je höher die Symptomlast ist, desto schlechter ist das. Ist irgendwo jetzt nicht unlogisch, weil dadurch die Komplikationsgefahr steigt. Ja, wenn man zum Beispiel Lähmungen hat, hat man auch ein höheres Risiko für Komplikationen wie Thrombosen. Ja, wenn man einen Arm oder Bein nicht gut bewegen kann, dann ist das Risiko für Thrombosen zum Beispiel höher. Wir haben eben auch gesehen, dass die Überlebensprognose schlechter wird, wenn man eine hohe Symptomlast hat. Und eine hohe Symptomlast kann natürlich auch die Therapiemöglichkeiten einschränken. Deswegen ist es auch gut, wenn man danach trachtet, Hirnmetastasen frühzeitig zu erkennen, solange sie noch kleiner sind, solange sie noch besser zu behandeln sind.
Wie sehen Sie generell die Zukunft der Forschung in diesem Bereich? Und dann langsam zum Schluss kommend, können wir hier auch auf individuellere, präzisere Behandlungen hoffen in der Zukunft?
Ja, also es ist so, dass Hirnmetastasen, obwohl die eigentlich relativ häufig sind, über viele Jahre sehr wenig beforscht worden sind. Glücklicherweise hat sich das in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, doch deutlich geändert. Sowohl was die Grundlagenforschung betrifft, um eben besser zu verstehen, was da die biologischen Mechanismen sind und dadurch auch Therapieziele zu identifizieren. Und auf der anderen Seite auch sind auch deutlich mehr klinische Studien mit neuen Wirkstoffen, neuen Medikamenten durchgeführt worden. Da sind wir hier in der MedUni Wien auch international sehr beteiligt. Es sind zielgerichtete neue Medikamente, die Wirksamkeit zeigen bei Hirnmetastasen, wie sich eben in diesen klinischen Studien zeigt. Und da denke ich jetzt an Immuncheckpoint-Inhibitoren zum Beispiel, da denke ich an Tyrosinkinase-Inhibitoren und da denke ich auch ganz besonders an Antikörper-Wirkstoffkonjugate, also auch eine neue Medikamentenklasse, die bei Hirnmetastasen aktiv sein kann. Also insgesamt Hirnmetastasen ein großes Problem, eine schwerwiegende Komplikation und Situation, wo sich aber durch aktuelle Forschungsarbeiten inklusive klinischer Studien doch deutlich etwas zum Besseren wendet.
Dann vielen Dank für dieses Fazit und für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.